Preis dem Herrn, liebe Geschwister. Und ich begrüße alle recht herzlich und bin Gott von Herzen dankbar und froh, dass ich heute wieder in eurer Mitte sein darf und die schönen Lieder schon singen und das Wort schon, was wir gehört haben. Ja, es ist so ermutigend, ja, und auch das Herz frohlockt und jauchzt dem Herrn gegenüber, auch für diese Worte und für diesen Sieg auch, was er auch täglich uns gibt, dass man auch sagen kann, auf der Siegerseite. Natürlich ist der Kampf oft schwer und heiß, wie auch hier gesagt ist in diesem Lied. Ich möchte ein paar Sätze davon lesen, wo er auch gesagt wird, im vierten oder im zweiten Vers, der Kampf mag oftmals schwer und bitter sein und Satans Mächte stark und groß, obgleich der Kampf auch heiß und kostet es viel Schweiß. Mit dem Herrn ist Sieg mein Los. Die Schar der Bluterkauften steht bereit, zu kämpfen treulich in den Reihen. Sie weichen nie zurück, nein, nie auch einen Schritt, und der Sieg wird ihrer sein. Liebe Geschwister, es ist gerade dieser Kampf, was einem jeglichen wahren Kinder Gottes bevorsteht, oder auch wir stehen in diesem Kampf im Alltag. Der Teufel, er weicht nicht zurück. Er möchte jedes wahre Kind Gottes von diesem wahren Glauben abbringen. Er möchte uns auch, wie schon gesagt worden ist, die Mahnungen, die auch Apostel Paulus sagt, wie auch Jesus lesen wir sehr oft, sagt auch, dass in der letzten Zeiten werden gräuliche Zeiten kommen. Und wir müssen gewappnet sein, liebe Geschwister. Wir müssen diese Waffenrüstung Gottes anziehen. Wir sollen nicht nur die Hälfte nehmen, sondern ganze Waffenrüstung. Und es wird in der letzten Zeit, und wir stehen in gewissem Maße schon am Rande der letzten Zeit, die Prophezeiungen sind erfüllt. Und wir sehen, dass der Teufel, er weiß, ihm ist wenig Zeit geblieben. Und er, wie heute wir schon gehört haben, in Europa auch, ja, er hat nicht diese Mittel, wie er früher es benutzt hat, und hat vielleicht von außen, wollte man die Gemeinde vernichten, man hat die Kinder Gottes verfolgt, und es hat schon angefangen, kurz nachdem Jesus gen Himmel gefahren ist. Ja, die Verfolgung geschah schon dort, die Märtyrer gab schon dort, und die hatten in gewisser Maße zu kämpfen, auch nicht nur mit den äußerlichen Einflüssen der Welt, sondern auch im geistlichen Sinn, in der Gemeinde selbst, innen von der Gemeinde. Und der Teufel benutzt heute in Europa oder in unseren Ländern, man sagt auch hier in Deutschland, gerade dieses Mittel. Wir sehen und wissen und hören, dass es sehr viele auch Zersplitterungen gab. Die Reformation, was durchgeführt wurde durch Martin Luther, haben wir auch gehört durch die Geschichten und alles. Wir sehen, er hat diese Reformation in der Kirche durchgeführt, hat viele Thesen, 95 Thesen aufgeschlagen, die dagegen sprachen, gegen das Wort Gottes, was in der Kirche schon so, ja, eingedrungen ist, und hat die Kirche von innen im Prinzip zerstört. Und ich möchte dieses Wort wiederholen, was gerade eben angeführt wurde, auch vom Bruder Arthur, auch, ne, von Epheser 3. In Epheser 3, der 13. Vers, darum bitte ich, dass ihr nicht müde werdet um meiner Trübsal willen, die ich für euch leide, welche euch eine Ehre sind. Er sagt weiter im 14. Denn deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christi, der der rechte Vater ist über alles, was der Kinder heißt im Himmel und auf Erden, dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen, liebe Geschwister. Das ist die Waffenrüstung, dass wir in Epheser 6 weiter sagt er ja auch, dass wir die ganze Waffenrüstung Gottes anziehen sollen, damit wir bestehen können an dem Tage, wenn es wirklich heftig, gerade diese Kämpfe kommen und die Einflüsse von außen und alles, was auch so auf den Christen einflößt, ja, und wir sehen, dass das Größte, die größte Verfolgung oder man kann sagen, vielleicht auch die größte Anfechtungen sind die, dass derjenige, der sich als Christ nennt, aber nicht lebt nach dem Wort Gottes. Und das ist die Verführung auch, was in der letzten Zeit sein werden und es wird noch. Die Bibel sagt, dass in der Offenbarung lesen wir, dass das Heerlager der Heiligen wird umringt. Von wem, liebe Geschwister? Von dem Verfolger der Wahrheit. Und er sagt auch im 17., dass Christus wohne durch den Glauben in euren Herzen und ihr durch die Liebe eingewurzelt und gegründet werdet. Es ist sehr viel gesagt in den drei Verse hier, was Apostel Paulus an die Epheser schreibt. Und wir wissen, Ephesus war eine sehr große Stadt, eine Metropole, kann man so sagen, eine Hafenstadt in Kleinasien. Und Apostel Paulus hat dort sehr lange gewirkt auch und hat auch den jungen Timotheus zurückgelassen. Er war auch in gewisser Maße ein Vorsteher dort. Und was interessant ist, habe ich in der Kirchengeschichte auch nachgelesen, dass Apostel Johannes die letzten Zeiten in Ephesus verbrachte, in der Gemeinde. Wir möchten jetzt mal näher betrachten, was auch mit Ephesus passiert ist. Und ich möchte auch ein bisschen auch in die Geschichte eingehen. Zum Anfang möchte auch, was auch mein Thema heute ist, möchte ich auch so unterstreichen in Offenbarung 3, Vers 11. Siehe, ich komme bald. Halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Liebe Geschwister, halte, was du hast. Mit allen unseren Kräften, mit allem, was wir besitzen, alles Denken, was auch der liebe Gott uns in uns hineingelegt hat, das zu haben, was Jesus Christus gebracht hat durch sein teures Blut, was er am Kreuz vergossen hat, der uns diese Freiheit verheißt, Freiheit von der Welt, von ihrer Eitelkeit, liebe Geschwister. Und er sagt im 12. Vers, wer überwindet, dem will ich meine machen zum Pfeiler in dem Tempel meines Gottes. Also wenn wir überwinden, wenn wir den Satan erkennen mit seinen Listen. Und die Frage steht dann auch so vielleicht, oder entsteht so, wie erkenne ich einen falschen Propheten, eine falsche Lehre, das, was uns, wir haben am Anfang gehört, auch was, die Einflüsse, was auf uns so einströmen, vor allem auch die jungen Leute, die auch damit sich befassen mehr, sage ich mal, als vielleicht die Alte schon, die abgelebt haben und sind. Ja, uns Junge trifft es im Prinzip jetzt zur Zeit auch hier. Der Teufel hat auch ein sehr großes Werk in dem Sinn, ja, das digitale Leben. Und es gab mal so eine Frage, wie manipulierbar oder beeinflussbar sind wir in unserer Zeit? Kann ein echtes Kind Gottes manipuliert werden? Kann ein echtes Kind Gottes, was erfüllt ist mit dem Geist Gottes, mit Gott lebt und ständig in Verbindung mit dem Geist Gottes auch ist und mit Gott selbst, kann dieses Kind Gottes manipuliert werden oder nicht? Oder beeinflusst werden? Nur in einem Punkt kann ein Kind Gottes beeinflusst werden, wenn es nicht wachsam ist. Wenn es nicht steht, wenn er nicht in Verbindung mit Gott, wenn die Verbindung mit Gott abreißt. Und das kann durch verschiedene Dinge geschehen und passieren. Und es sind viele Geister, die ausgegangen sind in diese Welt, liebe Geschwister, die verführen uns auf alle Art und Weise und erkennt einen jeden auch die Schwachheiten. Und da greift er auch an. Und wenn wir nachgeben, nachlässig werden im Gebet, im Lesen des Wortes Gottes, in Meditieren, mit Gott in Verbindung treten, wenn das nachlässt und wir es nicht ernst nehmen, dann hat der Teufel ein ganz leichtes Spiel mit uns und wir können vielleicht auch von außen gesehen, ja, ist vielleicht ein wahres Kind Gottes, man kann nicht so sagen, aber was im Inneren geschieht, das weiß nur Gott allein. Und da möchte ich auf die Offenbarung 2 eingehen. Davon haben wir auch schon oft gehört. Aber wenn wir so ein bisschen betrachten, die Offenbarung die Offenbarung selbst hat Johannes geschrieben oder auch die Offenbarung gekriegt auf der Insel Patmos, wo er verbannt wurde. Man hat ihn wegen dem Glauben auch dahin verbannt. Und man liest auch, dass dort auf dieser Insel waren so wie Steinbrüche. Ja, er musste auf dieser Insel auch eine gewisse Arbeit leisten. So wie eine Strafversetzung. Ja. Und was interessant ist, er hat die Offenbarung erst kurz vor seinem Tod gekriegt. Also Offenbarung hat er geschrieben zwischen 81 und 96 nach Christus. Also ungefähr so, sagt man, in diesem Zeitalter. Ja? Und der Brief an die Epheser aber, wo Apostel Paulus verfasst hat, war circa 62, 63 nach Christus. Also wir sehen diese Offenbarung, was er gekriegt hat. Auch ich habe ja erwähnt, Johannes war eine kurze Zeit auch in Ephesus, in dieser Stadt, in dieser Gemeinde, bis zum Schluss. Man sagt auch von ihm, dass er so, als er schon alt war und gebrechlich und schon nicht mehr so predigen konnte, hat er nur den einen Satz immer wieder wiederholt, um auch den Jüngern dort oder auch den Geschwistern einfach es so einzuprägen. Ja, liebt euch untereinander. Und das ist, was sehr auch so wichtig ist, dass diese Liebe Gottes, die uns verbindet, ja, im Geiste verbindet. Es kann nur die Liebe Gottes gestört werden, wenn wir dem Geist nicht mehr folgen, wenn wir dem Geist nicht mehr Gehorsam leisten. Und das geschieht ganz schnell, ja, wenn wir nachlässig werden. Und wir haben heutzutage auch dieses angenehme Leben, wo uns auch so oft auch von diesem, ja, wir kommen vielleicht in so eine lau und trägen Zustand, wo uns andere Dinge mehr beschäftigen, als wirklich nach der Wahrheit zu fragen. Und seht mal, ich möchte uns Offenbarung 2 vorlesen. Offenbarung 2, vom ersten Vers. Den Engel der Gemeinde zu Ephesus schreibe, das sagt, der da hält die 7 Sterne in seiner Rechten, der da wandelt mitten unter den 7 goldenen Leuchtern. Das waren die 7 Gemeinden, an die eigentlich Jesus persönlich diese Sendung schickt. Ja, und ich weiß deine Werke und deine Arbeit und deine Geduld und dass du die Böse nicht tragen kannst und hast versucht, dies oder sagen, sie seien Apostel und sind's nicht und hast sie als Lügner erfunden. Liebe Geschwister, auch hier schon in der Gemeinde in Ephesus gab's falsche Apostel, die sich als Apostel ausgaben, waren aber nicht Apostel. Warum nicht? Er sagt weiter, und verträgst und hast Geduld um meines Namens willen, arbeitest du und bist nicht müde geworden. Ein sehr schönes Zeugnis, dass die Geschwister waren noch am Arbeiten, am Wirken. Aber, sagt er im 4., aber ich habe wider dich, dass du die erste Liebe verlassest. Liebe Geschwister, um wirklich zu verstehen, warum die Epheser die erste Liebe verlassen haben. Und was war denn die erste Liebe? Wir lesen in der Apostelgeschichte 20, ja, oder Apostelgeschichte 19, wo die Gemeinde so eifrig war, wo die Erweckung so stattgefunden hat, in dieser großen Stadt. Ja, man sagt, eine Stadt, wo das Heidentum, ja, man hat die Stadt so wie vergöttert, sage ich mal so. Da war ja diese große Göttin Diana. Und viele haben Götzendienst getrieben. Und man kann sagen, die ganze Stadt, ja, mit ihren ganzen Einwohnern haben Götzendienst getrieben. Einen ganz schlimmen Götzendienst. Und zu dieser Gemeinde oder in dieser Stadt, sage ich mal, hat Apostel diese Gemeinde gegründet. Unter diesen Umständen. Da waren ja natürlich auch, man weiß ja nicht, welche Leute das waren, die zum Glauben übergegangen sind, aber auch vornehme Leute, die in der Gesellschaft verankert waren und haben auch das alles mitgemacht. Das Problem lag halt immer, von dem allem abzusagen, loszulassen. Und deshalb die Ermahnung, was ich am Anfang gelesen habe, behalte, was du gekriegt hast. Die erste Liebe. Die erste Liebe war auch so, so eifrig waren die Geschwister dort, dass sie auch die Bücher, Götzenbücher und auch Philosophenbücher, haben die zusammengescharrt. Und haben das verbrannt. Dieser Eifer, diese erste Liebe in ihrem Brennen für Jesus. Liebe Geschwister, denken wir mal an unsere Liebe am Anfang, wo wir Jesus unser Herz übergeben haben. Wie waren wir da brennend? Was hat uns vielleicht veranlasst? Oder wenn wir, sage ich mal so, wenn wir in unserem Herzen diese Liebe nicht mehr spüren, dann ist irgendwo eine Ursache, dass wir die erste Liebe verlassen haben, weil er sagt weiter im 5. Vers, gedenke, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die erste Werke. Seht mal, wie ernst auch das Wort hier in der Offenbarung, Jesus persönlich offenbart es Johannes und sagt, Sag es ihnen. Überbring es ihnen. An diesen Gemeinden. Und wir lesen auch Apostel Paulus in der letzten Missionsreise, hat er ja auch die ganze Ältesten zusammengerufen von diesen 7 Gemeinden und hat sie aufs Innerste ermahnt. Ja? Das ist geschrieben, ich weiß jetzt die Bibelstelle jetzt nicht, aber er hat sie auf Innerste ermahnt und hat zu ihnen gesprochen und hat gesagt, dass sie sollen aufpassen in der letzten Zeit. Es werden gräuliche Zeiten kommen. Und lasst uns mal auch betrachten, was Jesus sagt in Matthäus 7, auch eine wichtige Ermahnung an uns. Ich möchte so ein paar Bibelstellen vielleicht einführen, wo auch Jesus mahnt und sagt es ja auch ganz und ermahnt, dass diese falschen Propheten, diese falschen Lehren, was auch in die Gemeinde hineindringen, nicht nur in die Gemeinde, liebe Geschwister, sondern auch in unseren Familien, hineindringen und vielleicht wir Dinge zulassen, wo das Wort Gottes einfach verabscheut. Er sagt ihr, seht euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleider zu euch kommen, inwendig aber sind sie reißende Wölfe, die in Schafskleider kommen, verkleidet. Man merkt es gar nicht. Warum merkt man das nicht? Ich habe ja vorher gesprochen davon, dass diese Manipulation oder auch Einflüsse von außen, die kommen unbemerkt. Warum? Jesus sagt, wachet und betet, dass ihr nicht in diese Einflüsse hineinfallet. Und diese Einflüsse, die kommen so unverhofft vielleicht manchmal und unbemerkt, wenn wir auch vielleicht, je nachdem, wenn wir Medien konsumieren, dann müssen wir vorsichtig sein, was wir eigentlich hören, womit wir uns beschäftigen. Auch die Musik kann uns beeinflussen, ja, und wird uns beeinflussen. Wir wissen ja auch sehr verbreitet zur Zeit auch dieses Lob und Preis. Aber der Geist Gottes sagt sofort, ja, da ist Musik, Rock- und Popmusik, wird vermischt mit dem Geistlichen. Liebe Geschwister, das ist ein falscher Geist. Ein Geist des Antichrists. Warum Antichrist? Weil er gegen die Wahrheit kämpft. Es ist verkleidet zwar in ein sehr schönes oder so eingetütet, in dem Sinn, wir dienen Jesus. Jesus ist im Mund. Aber die Teufel nennen auch Jesus bei Namen und zittern. Deshalb müssen wir hier aufpassen, dass wir auch, junge Menschen, dass wir nicht verfallen in diesen Geist des Irrtums, der uns verführt, weiterhin. Und wir sehen die Gemeinden, es ist nicht einfach so, dass der Teufel geht umher und sucht, wenn er von diesem guten Weg abbringen kann. Aber Jesus warnt und sagt, er lasst uns ja nicht alleine. Er möchte den Geist Gottes uns geben. Er möchte uns in alle Wahrheit leiten. Und das ist das Problem, dass viele auch diesen Geist nicht einnehmen wollen. Sie möchten nicht. Sie sagen, wir haben es schon. Aber die letzte Reformation, wo die Pionierbrüder gewirkt haben, haben gerade diese Wahrheiten ans Licht gebracht. Das war in Dunkelheit. Viele glaubten diesem nicht mehr. Und die Kraft des Geistes hat gewirkt, liebe Geschwister. Die Kranken wurden gesund. Der Geist Gottes hat gewirkt in den Gemeinden. die Geschwister haben geeifert um den Herrn. Sie haben ihm gedient von ganzem Herzen. Sie wurden los von dieser Welt und ihrer Eitelkeit. Aber das Problem liegt halt immer der Mensch selbst. Er möchte einfacher haben. Und wir sehen, in dieser letzten Reformation gab es auch schon Christen, die diese neue Erkenntnis hatten, das neue Licht. Das haben wir schon oft gehört, liebe Geschwister. Aber das ist eine Warnung für uns. Wir haben heutzutage die Vertretung von diesem neuen Licht, die es auch behaupten. Aber dieses neue Licht ist nicht neu, in Anführungsstrichen, neues Licht. Sondern es war schon im ersten Jahrhundert tätig. Man glaubt es gar nicht, aber es war, liebe Geschwister. Es war, ich komme näher auf diesen Gedanken nochmal ein, dass diese Verführer waren schon damals. Es war nur ein bisschen anders verpackt, aber es war schon damals. Und die Apostel, ja, kurz nachdem die Apostel gestorben sind, kam diese Lehre. Ja? Es waren die Gnosis, wie man so sagt. Ja, ich möchte jetzt nicht näher eingehen, aber ich werde später auf diesen Gedanken kommen, wie wichtig das ist, dass man erkennt diesen Geist. Wenn wir aber den Geist Gottes in uns nicht haben und leiten lassen uns von den fleischlichen Gefühlen des Menschen, von unserem Gutdenken, ja, es ist natürlich vielleicht schwierig, wenn man mit der Verwandtschaft vielleicht oder im Bekanntenkreis Leute hat, die vielleicht andere Lehre vertreten. Wie sollen wir da den Stand einnehmen, liebe Geschwister? Das ist ja wichtig. Schaut mal, die Apostel haben das ja auch gemacht. Sie haben sich nicht vermischt mit den Pharisäern, mit den Sadduzäern. Sie haben diese Lehre vertreten bis aufs Äußerste. Und wir lesen von den Aposteln, von den 12, sind alle den Märtyrertod gestorben. Warum denn? Von wem? Oft von den Heiden, auch von denen, die sich bekannt haben, sie sind das Volk Gottes, ja, die Pharisäer und die Schriftgelehrten. Wir lesen ja in der Apostelgeschichte, wie oft Apostel Paulus auch verfolgt wurde und gesteinigt wurde. Warum? Weil er ja ihre Werke aufgedeckt hat. Er hat die neue Lehre gebracht, die uns reinigt, die uns reinmacht, die uns reinmacht von der Welt und ihrer Eitelkeit. Und das ist das Problem. Das meiste Problem liegt an dieser weltlich gesinnten Einstellung. Und davon warnt eigentlich der Jesus auch. Er sagt, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. An welchen Früchten, liebe Geschwister? An welchen? Wie sie sich benehmen, ja? Aber auch nicht nur das Benehmen, auch das Äußere muss uns zeigen, wir sind Christen. Ja, Allgemeinheit wird so behauptet, Hauptsache das Herz ist rein. Aber es stimmt ja nicht nach dem Wort Gottes. Jesus hat gesagt, reinige zuerst das Inwendige deines Herzens, dann wird auch das Auswendige, auf das auch das Auswendige rein wird. Wir müssen ja bedenken, was eigentlich Jesus da warnt und sagt. Und wenn wir so richtig da hineinversetzen und in diesem Wort hier auch lesen, was er sagt, an ihren Früchten, an ihrem Benehmen, an ihrem Äußeren, sollt ihr sie erkennen. Kann man auch Trauben lesen von den Dornen, sagt er, oder Feigen von den Disteln? Es funktioniert nicht. Ja, und darum sagt er, es werden nicht alle, die zu mir sagen zum Schluss, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Eine andere Bibelstelle schon zum Schluss, Matthäus 24, wo Jesus auch schon das Ende von seinem Dasein sozusagen verkündigt hat. und sagt auch im vierten Vers, Matthäus 24, Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, seht zu, dass euch nicht jemand verführe. Denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin Christus, und werden viele verführen. Warum sagt Jesus das? Und dann sagt er noch hier im 11. Vers, und es werden sich viel falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Und weil die Ungerechtigkeit wird überhand nehmen, wird die Liebe in vielen erkalten. Die erste Liebe, liebe Geschwister. Sie wird erkalten, weil wir einfach diesen Sinn und vielleicht auch diese Kraft, die Gott uns verleiht, nicht so ernst nehmen. Apostel Paulus wurde auch versucht. Apostel Paulus wurde auch verfolgt. Jesus wurde verfolgt um seine Einstellung. Und die Schriftgelehrten, Pharisäer haben die aufs Bitterste verfolgt. Soll es nicht uns auch widerfahren? Wir werden vielleicht nicht verfolgt. Wir werden nicht verhaftet. Wir werden nicht ins Gefängnis geworfen. Aber wir werden vielleicht moralisch, mentalisch vielleicht auch manchmal. Kommen wir in Gespräch? Müssen wir Stellung nehmen? Ja. Reicht uns den Mut manchmal nicht aus, unseren Verwandten, Bekannten auch wirklich die Wahrheit zu sagen? Liebe Geschwister, Gott wird das von uns fragen. Und es ist eine sehr wichtige Sache, dass zum Schluss sagt Jesus im 13. Vers, wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig werden. Der wird selig werden. Und ich möchte jetzt auch noch weitergehen hier in Offenbarung 2. An die zweite oder an die dritte Gemeinde, ich möchte jetzt überspringen, die Gemeinde Smyrna möchte ich so ganz kurz erwähnen, wenn man davon liest, auch was das für eine Gemeinde war, ist auch eine große Gemeinde sozusagen oder auch in einer großen Stadt, genau wie Ephesus. Sie waren im Prinzip nicht so weit auseinander, aber dort in dieser Gemeinde herrschte, wie hier auch gesagt wurde, im 10. Vers möchte ich lesen von Smyrna, fürchte dich vor der keinen, dass du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis werfen, auf das ihr versucht werdet und werdet Trübsal haben 10 Tage. Sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Hier war auch eine schreckliche Verfolgung in dieser Gemeinde, in dieser Stadt, und sie blieben fest. Ungefähr so 300, sagt man 302 bis 312 in dieser Jahreszeit, es werden ja 10 Tage angegeben, jeder Tag für ein Jahr. Ungefähr so 10 Jahre wütete dort auch eine Verfolgung unter Diokletians, oder wie der, ja, so hatte der Oberste dort geheißen, oder auch der von dem Römischen Reich regiert hat. Und er hat die Christen verfolgt. Und in dieser Stadt war ein gewisser Prediger. Und er hat bis aufs Äußerste, wurde er auch verfolgt. Sein Name, Polycarpus, hat er geheißen. Ja, und er war, wo man ihn gefangen genommen hat, ungefähr 86 Jahre alt. Und man hat ihm gesagt, er soll abschwören. Er soll sich wieder zurückwenden an den Glauben. Und er war eigentlich so ein sehr vornehmer Mann, wahrscheinlich angesehen auch von den Leuten, weil er sehr viele gute Taten gemacht hat. Und man wollte ihn vom Glauben abhalten. Und er hat gesagt, wie soll ich meinen Jesus verleugnen, der mich so lieb hat? Und er wurde auf dem Scheiterhaufen verbrannt, auf eine grausame Art und Weise. Liebe Geschwister, wenn man davon liest und weiß, um was es eigentlich dort ging, dort ging es genauso wie heutzutage um die Wahrheit. Dass die Wahrheit nicht verfälscht wird. Man wollte eigentlich, und es haben auch viele angenommen, man müsste es mal sich auch so vorstellen, waren auch viele Philosophen unter ihnen, die auch philosophiert haben über Jesus, über das, über jenes, über das Heidentum und haben vieles vermischt. Und dann entstanden dort auch gerade diese falschen Lehren. Und das steht gerade hier in dieser Stadt, vom 12. Vers möchte, in der Stadt Pergamus. Ja, in der Stadt Pergamus. Und dem Engel der Gemeinde zu Pergamus schriebe, das sagt, der da hat das scharfe, zweischneidige Schwert. Ich weiß, was du tust und wo du wohnst, da das Satans Stuhl ist. Und hältst an meinem Namen und hast meinen Glauben nicht verleugnet. Ein gutes Zeugnis. Sie haben den Namen Gottes nicht verleugnet, nein. Heutzutage verleugnen auch viele nicht den Namen Gottes. Und hast meinen Glauben nicht verleugnet, auch in den Tagen, in welchen Antipas, mein treuer Zeuge, bei euch getötet ist, da der Satan wohnt. Ja, da war auch eine Verfolgung. Und dieser Antipas, man weiß nicht, wer er war, aber war auch ein treuer Diener Gottes, wurde auch verfolgt und umgebracht. Ja? Aber ich habe ein kleines wider dich. Seht mal, auch wiederum Jesus spricht an den Johannes und sagt, ich habe eines wider diese Gemeinde, dass du das selbst hast, die an der Lehre Bileams halten. Hier auch die Lehre Bileams, liebe Geschwister. Ja, was war denn die Lehre Bileams? Wir lesen das in 4. Mose 20 oder 22, ja, wo Bileam beauftragt wurde von Balak, von diesem König der Moabiter. Wurde er beauftragt, das Volk Israel zu fluchen. Man hat ihm sehr großen Lohn angeboten, ja. Beim ersten Mal hat es nicht geklappt. Gott hat zu ihm gesagt, nein, zieh nicht hin. Beim zweiten Mal haben sie noch bessere, noch größere Reichtum ihm angeboten. Hat Gott gesagt, zieh. Weil er gesehen hat, sein Herz war auch vom Bileam war ein bisschen so, er hängte sich an diesem Reichtum. Und er ging. Aber sein Esel oder seine Eselin hat ihn warnen müssen. Sie hat den Engel gesehen mit einem entblößten Schwert und sie drückte ihn an die Wand. Seht mal, die Umstände des Lebens haben es ihm gezeigt. Es ist nicht der richtige Weg. Der Engel hat sich der Esel offenbart und nicht ihm. Er hat den Engel nicht gesehen. Aber seht mal, auch er hat dann auch diesen Rat gegeben, diesen fälschlichen Rat. Balak soll seine, oder das Volk soll sich vermischen mit dem Volk Israel. Dann ist das der Tod. Dann könnt ihr die besiegen. Wenn die von dem Wort Gottes abtreten, wenn sie mit euch sich vermischen, dann werden sie Götzendienst treiben und Gott wird sie verlassen. Sie haben den Rat befolgt. Und Israel hat, wie man sagt, diesen Köder, was sie ausgeworfen haben, hat Israel geschluckt. Guck mal, und dann war Mose auch dabei. Und einige hingen sich an diesen, an ihre Götzen. Und Gott ist ganz scharf mit diesem Volk verfahren und hat damals 24.000 von Israeliten umgebracht. 24.000, liebe Geschwister, die diesem Götzendienst zugefallen sind, unbemerkt. Ja? Sogar war es so, dass Sie standen vor Gott und haben gebetet und gefleht vor Gott. Und ein junger Mann vom Volk Israel hat eine Moabiterin ins Lager gebracht, vor ganzem Volk. Solche Sünden wurden in der Gemeinde getrieben. Und Phinehas, der Sohn eines Hohepriesters, ging und hat sie dann umgebracht. Ja? Hat ein Ende gesetzt dieser Plage. Seht mal, dieser Eifer auch von diesem jungen Mann hat praktisch die Sünde abgewandt. Das sind jetzt im Alten Testament, liebe Geschwister. Wir lesen auch, was auch hier gesagt wird, ein Ärgernis aufrichtet vor den Kindern Israel zu essen, Götzenopfer, Unhurerei zu treiben. Also hast du auch die an der Lehre der Nikolaiten halten. Das hasse ich. Was waren das für Nikolaiten? Das war auch eine Gruppe Menschen, die sich von der Wahrheit abgesondert haben, eine gewisse Lehre verbreitet haben in der Gemeinde. Und beides, man sagt, Bileam wird übersetzt, Verderber des Volks, und Nikolaus, von denen man spricht davon, diese Gruppe der Menschen entstanden ist oder auch eine Richtung. Ja? Besieger des Volks, wenn man das vom Griechischen übersetzt, Besieger des Volks. Also waren beide sozusagen vom Teufel gesandt, um das Volk Gottes, das reine Volk Gottes zu besiegen. Was haben denn die Nikolaiter vertreten, liebe Geschwister? Eine sehr ich habe hier einen kleinen Auszug aus dem Bibellexikon, das kann auch jeder nachlesen. Da steht, eine Gruppe von Irrlehrern, die in den Gemeinden von Ephesus und Pergamon Anhänger besaßen. Daher heißt die Nikolaiten, weil sie Götzenopfer und Hurerei für erlaubt erklärten. Das müsst ihr mal vorstellen. In der Gemeinde waren solche, die Hurerei getrieben haben. Ja? Götzendienst, mit dem Götzendienst mitgemacht haben. Und das in der Gemeinde. Ja? Und dann gab es noch eine Lehre, die Gnosis. Gnostiker sagt man dazu. Jetzt hört mal, was diese vertraten. Auch in ungefähr so 100, 140 nach Christus ist diese Lehre eingedrungen in die Gemeinden. Ja? Man sagt, ja, das sind vielleicht, was wir heutzutage hören, das neue Licht, das ist vielleicht neu. Es ist nicht neu. Der Teufel hat es neu erfunden. Vielleicht. Wenige sagen, der Teufel hat es nicht neu erfunden. Der Teufel hat es schon damals erfunden, aber einfach hier den Menschen als neu verkauft. Sag mal so. Er sagt, die Gnosis verstanden die Erlösung allein als Sache geistlicher Erkenntnis. Für die das äußere Handeln im Verhalten des Menschen bedeutungslos sei. Also das Handeln, das Äußere, hat mit dem Inneren nichts, keine Bedeutung. Und weiter sagt er hier, die rechte Erkenntnis mache schon vollkommen. Also wenn wir nur die Erkenntnis haben, das reicht schon. Die Handlungen spielen keine Rolle. Und damit werden Gehorsam, Wandel und Heiligung überflüssig. Braucht man nicht. Überflüssig. Man kann sich also in praktischem Leben heidnische Sitten und Gebräuche anpassen. Liebe Geschwister, dieser Geist dringt heute in die Gemeinde hinein. Unwesentlich, nicht schlimm. Aber schaut mal, was auch, um weniger aufzufallen, also dass man den Sitten und den Gebräuchen der Menschen, was um uns sind, dass wir nicht so arg auffallen. Um weniger aufzufallen und seine gesellschaftliche Existenz nicht zu gefährden. Liebe Geschwister, ein klares Bild auch heute. Viele haben Angst, sich als Christen. Man sagt, die Kleidung, das Benehmen, das Äußere. So hat mal eine Schwester zu mir gesagt, die Frauen wollen doch auch wie Menschen aussehen. Liebe Geschwister, wo kommen wir dann hin? Wo man angesprochen hat und gesagt hat, das Äußere, guck mal, das stimmt doch nicht. Das stimmt doch mit dem Wort Gottes nicht. Wenn das Wort Gottes sagt, wir sollen uns nicht schmücken von außen mit Haarflechten, Gold umhängen, sagt Apostel Paulus. Sondern der Inwendige des Menschen muss rein sein. Dann wird auch das Äußere rein. Ja, man sagt es oft, liebe Geschwister, aber das ist doch ein Problem. Wir sehen, dass sehr viele da hineinfallen und versuchen, es so zu sagen, es ist so. Liebe Geschwister, es ist nicht so. Es ist die Unwahrheit, es ist das verdrehte Wort Gottes, wie auch hier schon auch Jesus zu Johannes Offenbarung gesagt hat und gesagt, an diese Gemeinde in Pergamos, die hangen noch an dieser Lehre der Nikolaiter. Und er sagt, tue Buße über diese Dinge. Hier sehen wir auch, dass Jesus nicht unbarmherzig ist. Jesus ist voller Liebe und er mahnt einen jeden, liebe Geschwister. Und dass jeder, der diesen Ruf hört, geht aus ihr, mein Volk, und sondert euch ab und rühret nichts Unreines an, auf das ihr auch nicht verdammt werdet. So ist ungefähr die Übersetzung. Und er sagt, tue Buße, wo aber nicht, so werde ich dich bald kommen und mit ihnen kriegen durch das Schwert meines Mundes. Liebe Geschwister, was lesen wir, wo Apostel Paulus schreibt, denn das Wort vom Kreuz, lasst uns mal lesen in Hebräer. Hebräer 4, Vers 12. Wir lesen vom 11. Vers. So lasst uns nun Fleiß tun, einzukommen zu dieser Ruhe, auf dass nicht jemand falle in derselben Beispiel des Unglaubens. Denn das Wort Gottes ist lebendig. Guck mal, Teufel möchte uns auch so ablenken von dieser Wahrheit, damit wir diesen Unglauben annehmen. Der Glaube wird uns schwächer, der Glaube fällt und wir fallen dieser Torheit zu und glauben das. Auch manche glauben, dass wir brauchen keine Wiedergeburt, wir brauchen auch die Erlösung nicht. Liebe Geschwister, eine Torheit. Die Wiedergeburt muss stattfinden. Der Mensch muss erkennen, dass er ein Sünder ist. Er muss Gott um Vergebung bitten für die begangenen Sünden. Sonst geschieht keine Wiedergeburt. Denn er sagt, das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer denn kein zweischneidiges Schwert und dringt durch, als dass es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein. Und ist ein Richter der Gedanken und Sinnes des Herzens. Gott sieht unser Herz an. Seht mal, wir haben jetzt die zwei Gemeinden betrachtet oder drei. Und wir sehen, Jesus hat gesehen, was in dieser Gemeinde ist. Und darum warnte er auch. Er wusste, was in den Herzen vorgeht. Und wenn wir jetzt so schon gesehen haben, wie der Teufel verführt und verführt auch weiterhin und immer wieder hat trotz allem Jesus ein Licht gegeben, sozusagen, ja, durch die Reformation, was Luther gebracht hat, durch die Reformation, was die Pionierbrüder auch durchgeführt haben. Er mahnt und zeigt uns, wir sollen zurück. Wir sollen nicht abfallen. Wir sollen bleiben in dem. Schaut mal, ich habe hier ein Beispiel, möchte ich erwähnen, was Bruder Rickle schreibt in die neutestamentliche Gemeinde. Was für ein Problem damals war, man könnte jetzt sagen, Rickle war jetzt ungefähr, sollen es 80 Jahre sein, ja, ich weiß es nicht, wann er gestorben ist, aber wann er dieses Buch geschrieben hat, weiß ich auch nicht. Aber er schreibt das 1913, ja, der Abfall angefangen hat in der Gemeinde. Das habe ich ja schon erwähnt. Und er wohnte bei einer so Konferenz, wo viele Brüder zusammen waren. Und ich möchte gerade das hervorheben, was er hier sagt. Vor einigen Jahren, als ich Gemeindeprediger in einer der großen amerikanischen Städten war, erlebte ich es selbst, dass während einer von der Predigervereinigung jener geleitete Versammlung ein früherer Prediger aufstand und gegen die Bibel als das inspirierte Wort Gottes sprach. Müsst ihr mal vorstellen. Das waren doch Christen von der Gemeinde Gottes. Aber dort schon sprach er gegen Inspirierung des Wortes Gottes. Geringschätzig setzte er sich über die Ereignisse wie die Sintflut, die Zerstörung Sodoms und Gomorra. Glauben wir das? Das sind die Ereignisse, was in der Bibel geschrieben steht. Er hat es aber widerlegt und andere Strafgerichte Gottes hinweg. Voltaire, also war ja auch einer, der gegen das Wort auch in Frankreich aufgetreten ist und wollte ja widerlegen die Lehre der Apostel. Ja, Voltaire hätte sich nicht abfälliger über die Bibel äußern können, als dieser Mann nach seiner Ansprache wieder Platz genommen hatte. Sollten ihm die meisten der anwesenden Prediger lauten Beifall. Andersrum, danach erhob sich ein anderer Prediger und verteidigte mit einem sehr sichthaltigen Argumenten die Inspiration der Bibel, widerlegte das, was er gesagt hat. Als er sich wieder gesetzt hatte, gaben nur etwa 10 der anwesenden Prediger ihren Beifall kund. Also die Mehrheit fiel dem anderen zu. Einen anderen Fall führte an, es wurden Blätter verteilt, ja, unter den Gemeinden eine Umfrage. Und es wurde gefragt, glauben Sie, dass die jungfräuliche Geburt für unseren christlichen Glauben wichtig ist, also dass Jesus durch Maria geboren wurde? Oder der zweite, glauben Sie, dass die leibliche Auferstehung Jesu wesentlich ist? Und von dieser Umfrage, er hatte es ja, so wie er die Erkenntnis hatte, nach der Lehre der die Gemeinde Gottes, hat es widerlegt, hat gesagt, ja, er glaubt an das alles. Aber 40% der Befragten, die zwei oben angeführten Fragen, verneinten es. Liebe Geschwister, schaut mal, damals gab es diese Bewegungen auch. Diese falsche Geist, falsche Lehren, ja, die gingen aus. Und Apostel Paulus schreibt fast an jede Gemeinde, ja, Und an Ephesus schreibt er auch, weil dort auch dieser Abfall so groß war oder auch die Versuchung so groß war, sagt er, ergreifet die ganze Waffenrüstung Gottes. Ergreifet sie. Ja? Und damit ihr, wir könnt es jetzt zum Schluss, möchte ich vielleicht noch das auch lesen. Und vor allem, er sagt nicht nur ein Teil davon, sondern ergreifet ganz. Ja? Warum? Ich möchte noch vielleicht im Epheser 4 noch auch, wo Apostel Paulus hier auch, wo er warnt und sagt, so sage ich nun und bezeuge in dem Herrn, vom 17. Vers, Epheser 4, wie die anderen Heiden wandeln, in der Eitelkeit ihres Sinnes. Liebe Geschwister, heute der gleiche Bild. In der Eitelkeit seines Sinnes. Das heißt, der Mensch treibt auch, wir reden jetzt nicht von den Weltleuten, wir reden von den Christen, die sich Christen nennen. Aber Eitelkeit und verschiedene Gedanken, philosophische Überlegungen der Menschen treibt eigentlich dazu, die Christen in die falsche Lehre einzugehen oder mit der falschen Lehre mitzumachen. Ja? Er sagt, deren Verstand verfinstert ist und die entfremdet sind von dem Leben, das aus Gott ist, durch die Unwissenheit, so in ihnen ist, durch die Blindheit ihres Herzens, welche ruchlos sind und ergeben sich der Unzucht und treiben allerlei Unreinigkeit samt dem Geiz. Ihr aber habt Christus nicht also gelernt. Guckt mal, hier sagt er, er offenbart die Dinge, die um sie passiert sind, oder ja, wie er sagt auch, welche ruchlos sind und ergeben sich, ja. Ihr aber habt Christus nicht also gelernt, so ihr anders von ihm gehört habt und in ihm gelehrt seid, wie in Jesus ein rechtschaffenes Wesen ist. So legt nun von euch ab nach dem vorigen Wandel, den alten Menschen, der durch Lüste in Irrtum sich verderbt. Guck mal, wenn wir den alten Menschen durch die Kraft des Geistes nicht ablegen, liebe Geschwister, durch das zweite Gnadenwerk oder durch die Salbung des Geistes, wenn wir es nicht schaffen und wenn wir es von sich weisen, werden wir zu diesen ruchlosen Leuten sozusagen verführt durch diese ruchlosen Leute. Wir fallen ihnen zu, wir sagen Ja und Amen dazu, obwohl es Unwahrheiten sind. Und er sagt aber, erneuert euch aber im Geiste eures Gemüts. Diesen Sinn erneuern und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in rechtschaffener Gerechtigkeit und Heiligkeit. Und dann führt er auch noch viele Sachen auf, was eigentlich auch so diesen alten Menschen zum Vorschein bringt. Und zum Schluss möchte ich auch hier, man könnte noch viele Bibelstellen anführen, wo Apostel Paulus, aber die Zeit springt davon, wo Apostel Paulus sehr, sehr ausdrücklich und ermahnt die Gemeinden und warnt sie auch, dass wir da nicht mitmachen, dass wir den Geist erkennen. Der Geist dieser Zeit, liebe Geschwister, ist auch der Geist, was damals gewirkt hat. Auf eine andere Art und Weise. Die Menschen waren vielleicht nicht so modern, nicht so ausgerüstet, wie wir heutzutage sind mit iPads und mit iPhones und verschiedenen Gerätschaften, wo wir auch viel Zugriff haben. Ich will nicht sagen, dass das falsch ist oder unrecht ist, dieses Gerät zu besitzen, aber dass wir damit auch umgehen, dass wir nicht verfallen in diesen Irrtum, dass wir prüfen die Geister, sagt Apostel Paulus. Aber wie kann ich prüfen? Nur durch den Geist Gottes, nur durch die Bibel, nach ihren Früchten. Sehen wir die Leute, die vielleicht bestimmte Predigten verfassen, wir sehen sie zwar, aber wir sehen sie nicht im praktischen Leben. Wir wissen gar nicht, was das für eine Richtung ist, was sie für Glauben vertreten. Ja, reden tun viele gut. Und eine gewisse Wahrheit ist auch im Irrtum drin. Die Philosophen haben die Wahrheit auch mitgenommen in gewissem Maße, aber sie verdreht. Und es zu verstehen und zu begreifen, brauchen wir die Kraft von oben, brauchen wir den Geist Gottes. Und ich möchte sagen, er sagt hier, zieht an den Harnisch Gottes, den kompletten, nicht einzeln. Ja, er erwähnt ja auch, dass ihr bestehen könnt gegen die listigen Anläufe des Teufels. Ich möchte jetzt nicht lesen alles, was er da anführt, aber eins, ja, das Schwert des Geistes, den Helm des Glaubens und das Schild des Glaubens emporheben. Und wenn so ein Feind uns nähert, wenn so ein Irrlehrer uns irgendwas erzählt, dann klingelt sozusagen die Glocke. Der Geist Gottes warnt uns und sagt, mach da nicht mit. Das ist falscher Geist. Ignorieren wir diese Mahnung, schalten wir sie ab, dann hat der Geist des Teufels, wie auch hier er sagt, wir können da nicht mehr bestehen. Wir legen das Schild des Glaubens auf die Seite und das Schwert des Geistes hängt vielleicht unbenutzt an unserer Seite. Dann kann der Feind in unser Herz hineindrängen und uns erzählen, auch vielleicht irgendwelche Unwahrheiten, und wir fallen da rein. Und wir sehen, liebe Geschwister, zum Schluss auch, wir sehen auch heutzutage, nicht nur das Äußere hat einen Einfluss, auch der Unglaube wird gesät. In die Kinder hinein, durch die Schule, sehen wir oft, ja, dass auch viele Jugendliche, man ist wie im Schock sozusagen, im Schockzustand oft, wenn man mit den jungen Menschen spricht, das sind Atheisten, sie glauben an gar nichts mehr. Liebe Geschwister, das ist ja gerade der Antichrist, der hineindringt, der die Menschen auf ihr eigenes Wissen verstehen, der Mensch setzt auf sich, auf die Erkenntnis, auf die Wissenschaft, setzt er viel. Aber der Glaube schwächt ab und das Volk verfällt sozusagen in diesem Unglauben, ja, und Atheismus. Und möchte Gott uns helfen, dass wir offene Augen und Ohren haben möchten, weil auch Johannes durch die Offenbarung hat Jesus immer wieder zu ihm gesagt, wer Ohren hat zu hören, der höre. Wer das hört und beherzigt, ja, die Waffenrüstung hat Gott uns gegeben. Das Wort Gottes hat Jesus uns gebracht. Und wenn wir trachten danach und ernst sind und wollen das Wort Gottes erfüllen, dann wird Gott uns auch den Sieg geben. Gott segne uns alle. Amen.